Systemsprenger. Plus 15.
15 Minuten für euch von euch. Ausgewählte Beiträge und Fragen von euch zur aktuellen Folge in Obhutnahme stellen. Sophie hat uns geschrieben, sie hat 4 Jahre in der Inobhutnahme gearbeitet im Landkreis und sie hat von ihren Erfahrungen geschrieben. Sie schrieb, häufig kamen Kinder aus Fremdlandkreisen. Diese waren zuvor in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie zur Krisenintervention oder ähnlichem. Wenn die Klinik keine Behandlung mehr als notwendig angesehen hat, kamen diese Kinder zu uns, vereinzelt mit dem Taxi oder Krankentransport. Es fand keine Übergabe statt. Alles, was wir hatten, war ein Arztbrief, aus dem nicht viel herauszulesen war. Für mich persönlich war der Umgang mit den vielen Medikamenten eine besondere Herausforderung. Ohne jegliche Schulung war ich zuständig, die Medikamente zu setzen. Also sehr viel vor vollendete Tatsachen gestellt werden, auch von medizinischen, psychiatrischen Systemen. Ist das eine Erfahrung, von der Sie öfter hören in dieser Art?
Naja, im Grunde wurde wahrscheinlich das psychiatrische System genauso vor vollendete Tatsachen gestellt, weil wenn die Kinder aus Fremdlandkreisen kamen, dann heißt das, die waren vielleicht vorher in einer Einrichtung, werden von dort aus zur Krisenintervention in die Psychiatrie gebracht und dort hat man dann keine Entlassungsadresse, weil der alte Träger sagt, wir nehmen nicht zurück und dann werden die Kinder einfach durch das regional zuständige Jugendamt in Obhut genommen. Denn für die Inobhutnahme ist immer das Jugendamt zuständig, in dem sich das Kind aufhält. Für die Hilfe ist das Jugendamt zuständig, in dem die Eltern des Kindes leben. Und das ist die spannende Diskrepanz, die hier beschrieben wird. Das heißt, die Psychiatrie sagt, wir entlassen. Das zuständige Jugendamt ist nicht erreichbar, also wird das Jugendamt vor Ort angerufen und das hat keinen anderen Platz als die Inobhutnahme. Und das ist eben die Krux, dann ist es die Inobhutnahme mitten in diesem sogenannten Drehtüreffekt drin. Und dann spielen wir das Spiel, eigentlich sind sie zuständig für Kinder, die zum Beispiel in der Familie Gewalt erleben und geschützt werden müssen, nehmen aber Kinder auf, die aufgrund von Gewalt in die Krisenintervention in die Psychiatrie gekommen sind, dort ad hoc entlassen werden und ohne jede Perspektive und ohne, dass irgendjemand weiß, wer sie genau sind, plötzlich in den Obhutnahme gestellt sind. Und das, finde ich, ist einer der Kernkonflikte des deutschen Obhutnahmesystems. Diese Ambivalenz zwischen Kinder schützen, die dringend Schutz bedürfen und die Schwierigsten der Schwierigen aufnehmen, weil alle anderen sie rausgeschmissen haben und in Obhutnahmestellen eine Aufnahmeverpflichtung haben. Das sind oft die Einzigen, die nicht Nein sagen können. Solange irgendwo noch ein Bett steht, das man belegen kann, müssen die aufnehmen. Das sind häufig die Verträge, die die haben. Und dieser Konflikt wird hier beschrieben. Und dann kommt es dazu, man weiß wenig. Man hat plötzlich Medikamente, die unter klinischer Aufsicht eingestellt wurden und dann plötzlich sollen SozialarbeiterInnen, die davon gar keine Ahnung haben oder ErzieherInnen, die sich damit nicht auskennen, diese Medikamente verteilen. Würde jede Schulassistenz und jeder Lehrer würde das ablehnen, würde das niemand mitspielen. So. Und das sind natürlich schon so Punkte, wo man sagen muss, so, da sind in Obhutnahmen oft in einer undankbaren Situation und ich befürchte, dass das auch der Hauptgrund ist, weswegen in Obhutnahmestellen die Einrichtungsteile mit der höchsten MitarbeiterInnenfluktuation im Hilfesystem sind.
Sophie arbeitet nicht mehr in dem Bereich aus familiären Gründen, hat sie geschrieben. Also sie hat das nicht weiter ausgeführt, sie hat aber auch geschrieben, sie hat 3 Kinder. Wie gut ist denn die Vereinbarkeit zwischen der Arbeit in einer Inobhutnahmestelle mit eigenen Kindern, die zu Hause auf einen warten?
Das hat oft 2 Dimensionen. Das eine ist die logistische. Inobhutnahme 24/7 Schichtbetrieb wie in jeder Wohngruppe. Das ist aber häufig eben auch so, dass dann nicht, ich muss ad hoc auch mal einspringen können. Das heißt, wenn jemand ausfällt, es muss jemand in den Dienst. Ich kann diese Kinder de facto nicht alleine lassen. Das ist wie in jedem stationären Setting, weswegen Familie und stationäre Settings oft schwierig ist. Dabei in Obhutnahmen stellen sich doch leider mit sehr hoher Mitarbeiterfluktuation noch stärker als in anderen Einrichtungsteilen rumschlagen müssen, hat man oft das Problem, ich bin viel häufiger in der Situation, es sind nicht alle Stellen besetzt. Und wenn ich dann phasenweise nur zu dritt oder zu viert im Team bin, dann heißt das de facto, ich muss sehr häufig einspringen, ich habe sehr ungünstige Dienste. Und das ist ja ein großes Problem des Schichtbetriebs. Nachtarbeit wird in der Regel als Bereitschaft gerechnet. Das heißt, wenn ich eine 38,5-Stunden-Stelle habe, bin ich de facto 50, 60 Stunden in der Einrichtung, weil die Nachtschichten nur mit 20% berechnet werden, weil sie ja nur Bereitschaftszeiten sind. Das ist familientechnisch eine sehr große Herausforderung, die dann nichtsdestotrotz nicht besser bezahlt wird und die das große Problem mit sich bringt, dass das sehr müde macht. Und das zweite Phänomen ist, wenn man eigene Kinder hat, in einer Obhutnahmestelle wird man in sehr, sehr dichter Reihenfolge mit extrem harten Schicksalen konfrontiert. Und das haben ja auch viele Mitarbeiter damals in meiner Zeit in der Clearinggruppe berichtet. Kinder, die im ähnlichen Alter sind wie die eigenen leiblichen Kinder, das geht einem besonders an die Nieren. Und das erlebe ich in einer Obhutnahmestelle sehr viel geballter, sehr viel schneller, sehr viel häufiger und unvorbereitet. Das Kind kommt, wie Sophie das ja beschrieben hat, ich weiß nichts über das Kind. Und morgen früh finde ich heraus, oh, wir haben gestern Abend ein Mädchen aufgenommen, ist genauso alt wie meine Tochter und hat eine unfassbar schreckliche Geschichte erlebt. Und das heißt, die Abgrenzung ist oft noch sehr viel schwerer. Das beschreiben viele junge Eltern, dass das ein großes Problem ist, weil einem das sehr, sehr nahe kommt.
Was kann dabei helfen?
Naja, grundsätzlich ist alles das, was zum Thema emotionale Sicherung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, also Supervision, mag jetzt fast abgedroschen klingen, aber ich glaube, dass ich in solchen Situationen in Obhutnahme-Settings sehr schnell Zugang zu Coaching, Supervision und Einzelgesprächen brauche, wenn mich Themen konfrontieren, die hart sind. Weil ich sie eben vorher nicht weiß. Es ist was anderes als im Regelbetrieb. Da habe ich meine 8 Kinder, Wechsel sind nicht ganz so häufig. Und dann, wenn ich alle 6 Wochen Supervision habe, ist es in Ordnung. In den Obhutnahmestellen bräuchte ich sehr viel schneller diese Angebote. Was natürlich ganz klar ist, die Personaldecke in den Obhutnahmestellen ist viel zu dünn. Den müssten wir viel, viel besser ausgestalten, sodass die Mitarbeiter dort sicherer sind, was Dienstplangestaltung angeht. Und ich glaube aber grundlegend auch die Verantwortung jedes Einzelnen, dass man klar lernt zu unterscheiden zwischen was ist Job, was ist privat, ist natürlich im Umgang mit Kindern in schwierigen Lebenslagen sehr schwer. Ich kenne auch nicht wenige in Obhutnahme-MitarbeiterInnen, die durchaus schon mal privat auch mal ein Kind für eine Nacht oder so mit nach Hause genommen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und ich glaube, dass wir dort MitarbeiterInnen wenig darauf vorbereiten, dass solche emotionalen Situationen entstehen und wie man sich davor auch schützt. In der PsychotherapeutInnen-Ausbildung ist Eigenerfahrung, die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, ein Riesenanteil. In der Ausbildung von ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen spielt sie so gut wie keine Rolle.
Uns hat auch eine Zuschrift erreicht, da ging es um Kritik an Inobhutnahmen. Das ging in Richtung unberechtigte Inobhutnahmen. Gibt es die und wie groß schätzen Sie die Dimension ein?
Da machen wir jetzt eine 45 Minuten plus draus. Also ja, das erlebe ich vom Familiengericht ja relativ regelmäßig, dass Inobhutnahmen auch gekippt werden, weil man sagen muss, das funktioniert so nicht. Natürlich gibt es in Obhutnahmen, wo man sagen muss, da ist definitiv Mist gebaut worden. Auch das Setting, ich habe mehrfach schon in Obhutnahmen erlebt, die mit Polizeigewalt durchgesetzt wurden, wo ich sagen muss, war da wirklich so sehr Gefahr, dass man dort mit der Polizei reinstürmt und die Eltern in Handschellen legen muss, damit man das Kind dann da mit Gewalt rausholt. In welchem Setting soll sowas sinnvoll sein? Das fachliche Handeln in Obhutnahmen und auch das fachliche Handeln in Familiengerichtsverfahren ist längst nicht immer sauber. Und es gibt wirklich auch in Obhutnahmen, die mehr eine Kindeswohlgefährdung darstellen, als zum Kinderschutz dienen.
Es hat geschrieben ein Mitarbeiter uns auch noch aus einer kommunalen Inobhutnahme. Der bleibt jetzt auch namentlich unerwähnt, haben wir abgestimmt. Er hat mit seinem Team auch über mögliche Fragen für uns gesprochen. Und er hat erstmal von Erfahrungen geschrieben. Er schreibt, zu unserem Alltag gehören massive Übergriffe unter den jungen Menschen selbst, jedoch auch auf uns Mitarbeitende. Insbesondere in solchen Situationen fällt auf, wie wenig Konsequenzmöglichkeit die Inobhutnahmestelle bietet und somit den jungen Menschen viel Raum zum extremen Ausagieren bietet. Wir erleben häufig Kinder und Jugendliche, die aus ihren ehemaligen Einrichtungen entlassen werden und mit einer massiven Zerstörungswut Schäden hinterlassen. Da die Arbeit auf die Substanz geht, haben wir eine hohe Fluktuation an Fachkräften. Dabei fehlt es uns immer wieder an erfahrenen MitarbeiterInnen. Insgesamt zeigt sich bei den BewohnerInnen, die über einen längeren Zeitraum bis zu 1,5 Jahren bei uns untergebracht werden, da zeigt sich ein massives Frustrationsverhalten und oder eine sehr starke Bindung, die eine weitere Unterbringung zusätzlich erschwert. Drei Fragen haben der Mailschreiber und sein Team, sie haben mehr an uns weitergeleitet, aber wir müssen ja ein bisschen auswählen aus Übersichtsgründen. Wie kann man den Arbeitsbereich attraktiv gestalten, um erfahrene und qualifizierte MitarbeiterInnen zu gewinnen und zu halten?
Naja, ich denke, da gibt es drei Aspekte. Das eine ist, die Mitarbeitenden müssten sehr aktiv in die Hilfeplanung, in die Perspektivplanung und in den weiteren Werdegang der jungen Menschen eingebunden werden, sprich Selbstwirksamkeit erleben. Weil ich immer nur den Eindruck habe, ich bin der Ausputzer. Wenn andere nicht mehr weiterkommen, kommen die Kinder zu uns und ich muss es ausbügeln. Und danach interessiert sich keiner mehr dafür, ob ich es gut oder schlecht gemacht habe. Das ist etwas, was unfassbar frustriert. Das zweite sind Arbeitsbedingungen, in denen man sich nicht völlig überlastet. Also sprich, wir müssen dort mehr Sicherheit in die Planbarkeit dieses Jobs reinbringen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. Und der dritte Aspekt ist, dass wir wirklich nochmal differenzieren müssten, ob dich auch klar beschreibbar wäre, dass in Obhutnahme ein spezielles Setting ist, was sich vielleicht auch monetär lohnen dürfte, das zu tun, sodass ich da auch Möglichkeiten habe, zum Beispiel mich ein Stück weit zu sichern oder dass ich sagen muss, so, ich sag mal, zumindest der Wechsel in ein anderes Setting, wo ich dann besser verdiene, weil ich dann irgendwie noch einen Dienstwagen kriege oder sowas, nicht ganz so attraktiv sein sollte. So, im Moment ist es so, dass es eigentlich noch fast der am schlechtesten bezahlte Bereich ist. Und ich glaube, dass diese Trias, das aktiv eingebunden sein, viele hätten Spaß daran, aber sie merken doch, es ist Sisyphusarbeit und eben diese anderen beiden Aspekte, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, da gäbe es einiges an Verbesserungsbedarfen.
Und die Bezahlung. Ja. Wie ist Ihre Haltung zu Regeln in einem niedrigschwelligen Bereich, in dem kaum Konsequenzen genutzt werden können und Kinder und Jugendliche unter allen Umständen gehalten werden? Welche Methoden könnten hilfreich sein, grundsätzliche Regeln wie keine Gewalt und oder Drogenkonsum in der Einrichtung zu implementieren?
Naja, das ist eine Frage, die wir uns in der Intensivpädagogik immer und immer wieder stellen. Wir wollen haltend arbeiten, das heißt, die Konsequenz rauszuschmeißen entfällt. Das ist bei den Obhutnahmestellen auch so. Wohin soll ich denn rausschmeißen? Maximal in eine andere Obhutnahmestelle, aber in der Regel gibt es eine regionale Zuständigkeit. Bin ich zuständig? Manche Einrichtungen haben Deals mit anderen oder manche Einrichtungen haben mehreren Obhutnahmestellen. Dann kann man untereinander ein bisschen tauschen. Aber dieser Effekt ist, ich muss mit dem jungen Menschen weiterarbeiten. Und wenn der dann auf Konsequenzankündigung oder sowas einfach sagt, ist nicht, dann ist nicht. Und die jungen Menschen sind ja oft in der Situation, gerade die, die der Kollege hier beschreibt, die aus vielen Einrichtungen schon raus sind, die haben nichts mehr zu verlieren. Was will ich da machen? Und das ist die Diskussion, die wir ja in allen intensivpädagogischen Kontexten immer führen und die in Obhutnahmesituationen ist für mich eindeutig intensivpädagogisch, dass man sagen muss, wie kann ich Regeln einfordern, ohne dass ich es zwingen kann? So, ich glaube schon, dass eine klare Struktur hilfreich ist und ich glaube, die Kunst besteht darin, Regeln zu denken als eine Art Membran, als eine Art Haut, die mich umgibt und die mich schützen soll, deren Aufgabe es ist, die Prozesse innerhalb des Systems zu schützen und dafür einzutreten, ohne dass ich sage, naja, aber wenn der Splitter aus dem Finger nicht sofort rausgeht, dann hacke ich gleich die ganze Hand ab, sondern ich muss überlegen, wie ich dann mit der nötigen Aufmerksamkeit, mit den nötigen Ressourcen reingehe, mit dem Ziel, Regelverletzungen als eine Verletzung des Systems der Heilung zu betrachten. Und das ist natürlich ein Prozess, der braucht sehr viel mehr Zeit. Der braucht eine intensive Beziehungsarbeit. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Prozess der sehr viel individuelleren Auseinandersetzung. Und da gebe ich dem Kollegen recht, mache ich das, bin ich mitten in der tiefen Beziehungsarbeit, die es dem Jugendlichen nicht einfacher macht, woanders anzukommen.
Ja, das ist wirklich ganz schön anspruchsvoll.
Und abgesehen davon kennen Sie meine Haltung. Ich bin auch ein großer Fan von niedrigschwelligen Settings, wo man vielleicht auch mal, und das ist eben das Problem, dass in Obhutnahmestellen in der Regel Gruppen sind, da brauche ich einen gewissen Rahmen, damit der ganze Laden läuft. Aber manche Kinder haben ein so hohes Autonomiebedürfnis, dass eben solche Regelrahmungen auch tatsächlich de facto im Moment nicht die oberste Priorität haben.
Dritte Frage noch kurz. Wie wichtig ist die Qualifizierung von Fachkräften oder ist eine Maßnahme erfolgreicher?
Ich glaube, die Qualifizierung muss da sehr punktuell, sehr zielgerichtet erfolgen. Also ich glaube, dass in Obhutnahmefachkräfte gute Kompetenzen brauchen im wirklichen Fallverstehen und im empathischen Fallverstehen der Annäherung. Ich glaube, dass in Obhutnahme-Mitarbeiter gute Möglichkeiten des Selbstschutzes brauchen. Das ist schon auch ein Punkt, weil die Gewaltproblematik erleben wir immer wieder und niemand ist SozialarbeiterIn geworden, weil er so gerne auf die Mütze kriegt. Und ich glaube, der dritte Punkt ist eben diese Frage des Self-Cares. Also ich glaube, dass da sehr spezifische Angebote braucht und dass wir dort gute Curricula auch haben, nur ob sie eben entsprechend bei den MitarbeiterInnen ankommen, das ist dann mehr oder weniger zufällig.